Unser Anfang geschehe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Über diesem Ostergottesdienst, zu dem ich Sie alle ganz herzlich begrüße, steht dieses Lob: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir wollen beten. Herr, nun ist Ostern gekommen, das Fest der Hoffnung. Wir sind freilich alles andere als hoffnungsfroh. Wir sind belastet von unerfreulichen Erfahrungen. Wir sind bedrückt von düsteren Aussichten. Und wir sind alle Menschen, die dem Tod entgegengehen. Nun sind wir da, um dein Wort zu hören. Sag uns doch das Wort des Lebens, das wir uns nicht selbst sagen können. Rühre unsere Augen an, öffne unsere Augen, öffne unsere Ohren und fach die Glut unserer Herzen an, dass wir nicht verzagt bleiben. Mach uns Mut zu glauben und lass uns in einer Welt des Todes Zeugen des Lebens sein. Amen. Das Evangelium auf den heutigen Sonntag steht im 16. Kapitel des Markus-Evangeliums. Und da der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria des Jakobus Mutter und Salome Spezerei auf, dass sie kämen und salbten ihn. Und sie kamen zum Grabe am ersten Tage der Woche sehr früh, als die Sonne aufging, und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen auf und wurden gewahr, dass der Stein abgewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Kleid an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr suchet Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und saget seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesaget hat. Amen. Und nun singen wir miteinander vom Lied 85. Lied 85, die Verse 1 bis 3 und 13. Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Der Predigttext zum heutigen Osterfest steht im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes und dort von Vers 20 ab. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn gleich wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden, ein jeglicher aber in seiner Ordnung. Der Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird, danach das Ende, wenn er das Reich Gottes dem Vater überantworten wird. Wenn er vernichtet haben wird alle Herrschaft und alle Obrigkeit und Gewalt. Denn er muss herrschen, bis dass er alle Feinde unter seine Füße lege. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn er aber sagt, alles sei untertan, ist offenbar, dass ausgenommen ist der, der ihm alles untergetan hat. Wenn aber alles in ihm untertan sein wird, alsdann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles untergetan hat, auf das Gott sei alles in allem. Amen. Nun aber In diesen zwei Wörtlein ist Ostern versteckt. Nicht im Osternest, nicht im Osterei, nicht im Osterhasen, sondern im Wort. Nun aber, in diesen zwei Wörtlein blüht Ostern auf. Nicht im Tulpenbeet, nicht im Magnolienbaum, nicht im Versidienstrauch, sondern im Wort. Nun aber, in diesen zwei Wörtlein ist Ostern unverwechselbar. Nicht im Frühlingsanfang, nicht im Naturerwachen, nicht im Vogelgezwitscher, sondern im Wort. Nun aber macht Ostern zu Ostern. Nun aber ist Ostern unverwechselbar. Nun aber ist positiv geladen, überschäumend von Freude und Wonne. Beobachten wir einmal diese zwei kleinen Vokabeln in unserem üblichen Sprachgebrauch. Ein Abiturient sagt, bei mir lief's im Examen alles andere als optimal. In Deutsch tippte ich auf Franz Kafka und dann hatte ich über Faust 2 zu schreiben. In Mathematik rechnete ich mit Analysis und dann kam lineare Algebra dran. Die Lage war aussichtslos. Nun aber habe ich's geschafft. Nun aber bin ich aus dem Schneider. Nun aber schimpfe ich mich hochschulreif. Was für eine Freude. Oder der Patient sagt, bei mir stand es auf des Messers Schneide. Nach der Operation lag ich wie gelähmt im Bett. Die Ärzte machten ganz ernste Gesichter. Sicher wucherte das Geschwür weiter. Die Lage war hoffnungslos. Nun aber ist's raus. Nun aber ist das Untersuchungsergebnis negativ. Nun bin ich auf dem Weg der Besserung. Welcher Jubel! Oder der Lehrling sagt, bei mir sah es ganz schlecht aus. 80 Leute bewarben sich um eine einzige Stelle. Nur Top-Leute hatten überhaupt eine Chance. Für Durchschnittsmenschen war nichts drin. Die Lage war trostlos. Nun aber habe ich einen Vertrag. Nun aber habe ich einen Job. Nun aber bin ich ein gemachter Mann. Was für ein Jubel! Ganz ähnlich sagt es der Apostel hier. Bei uns war es rabenschwarz. Der Kommandant gab das Kommando zur Hinrichtung. Die Jünger saßen vor Angst verrammelt hinter Türen. Keiner sah vor sich mehr. Und der Juden, der König der Juden, der starb, der verendete am Kreuz wie ein Tier. Nur gut, dass eine Sonnenfinsternis ihr Dunkel wie ein Schleier über dieses grausige Geschehen breitete. Die Lage war aussichtslos, hoffnungslos, trostlos. Nun aber ist Christus auferstanden. Nun aber ist das Siegellack ab. Nun aber haben die Objektschützer das weitergesucht. Nun aber ist das Grab leer. Was für ein Fest! Diese zwei Wörtlein trennen Zeiten. Vorher Dunkelheit, nachher Helligkeit. Diese zwei Wörtlein trennen Ewigkeiten. Vorher Vergänglichkeit. Nachher Herrlichkeit. Kein Wunder, dass die alten Christen das Ostergelächter angestimmt haben. Kein Wunder, dass sich russische Christen an diesem Morgen mit dem Ruf grüßen, Christus voskresse, voistino voskresse, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Kein Wunder, dass die Osterlieder alle in Dur geschrieben sind. Christ ist erstanden von der Marter alle, des sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein, Kyrie eleison. In diesem 15. Kapitel, dem Auferstehungskapitel, dem Höhepunkt des ganzen Korintherbriefes, beschreibt der Apostel diese Aussage näher. Nun aber ist Christus Erster geworden, Erstling und erstrangig. Zum einen, nun aber ist Christus Erster geworden. Das hat mit unserem Sterben zu tun. Vor einiger Zeit las ich ein Poster, das an einer Wand aufgehängt war. This day is the first day of the rest of your life. Dieser Tag ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Der Tod ist mein Schicksal. Das Todesurteil habe ich in der Tasche. Die Tatsache, Tod ist eine todsichere Sache. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit diesem Faktum fertig zu werden. Die einen übersehen den Tod, so wie Louis XIV, so wie Ludwig XIV., der Sonnenkönig von Frankreich, der jedes Mal, wenn ein Trauerkontakt seinen Palast passierte, einfach die Vorhänge zuziehen ließ. Heute werden die Toten ganz schnell aus dem Hause geschafft, damit sie möglichst schnell aus dem Blick und oft auch aus dem Gedächtnis kommen. Ein Besuch im Leichenschauhaus wird tunlichst vermieden. Und die anderen? Die verniedlichen den Tod. So wie das Volkslied, das den Sensenmann als netten Gesellen beschreibt. Freund Hein legt mir die Hand auf die Schulter und sagt: Lieber Valentin, mach keine Umstände, geh, so lege ich den Hobel hin und sag der Welt Ade. Die Sachen aus der Hand legen und Bye-bye sagen, das ist Sterben. Und die Dritten, die überlisten den Tod, so wie Professor Bedford in Phoenix in Arizona, der seine Leiche in eine Kühltruhe bei minus 197 Grad legen ließ. Er will dann wieder aufgetaut werden, wenn die Ärzte den Tod im Griff haben. Der Triumph der Medizin ist nur eine Frage der Zeit. Und die Vierten, die verherrlichen den Tod, so wie Dr. Switter, den Friedrich Dürrenmatt in seinem Meteor sagen lässt: Das Leben ist Schindluderei, Schindluderei der Natur sondergleichen. Aus Todem zusammengesetzt verfallen wir zu Todem. Zerreißt mich, ihr Himmelstrommler, zerstampft mich, ihr Handorgelbrüder, schmettert mich die Treppe hinunter. Allein, allein der Tod ist ewig. Aber, liebe Freunde, wir mögen den Tod übersehen. Wir mögen uns über ihn lustig machen. Wir mögen ihn verherrlichen und verniedlichen. Dieser Tod übermannt uns alle. Wir alle haben gegen ihn anzutreten. Wir alle haben gegen ihn zu kämpfen. Und wir alle haben unsere Niederlage einzustecken. Er gibt sich mit einem Schultersieg nicht zufrieden. Einer wird immer erster Sieger, nämlich der Tod. Nun ist aber Christus Erster geworden. Und er ist nicht einfach im Himmel geblieben und ist feige diesem Kampf ausgewichen. Er hat sich auch keine Truppe besorgt, um in zahlenmäßiger Übermacht diesen Kampf für sich zu entscheiden. Mutters Seelen allein ging er hinauf nach Golgatha. Und als er dort am Kreuz schrie: mein Gott, da wusste jeder, auch er ist nur der zweite Sieger. Nun aber ist Christus aus dem Grabe gebrochen. Der Tod hat seinen Nimbus als Unbesiegbarer eingebüßt. Wohl haben sie Jesus aufs Kreuz geschlagen, aber der Tod wurde aufs Kreuz gelegt. Luther hat es so besungen: Das war ein wunderlich Krieg, wo Leben und Tod rungen, das Leben behielt den Sieg und hat den Tod bezwungen. Das bedeutet auch für meinen Sterben, dass ich im letzten Augenblick nicht einem Unbesiegbaren gegenüberzutreten habe, sondern einem Angeschlagenen und Bezwungenen. Ihn brauche ich nicht mehr zu fürchten, wenn ich Gott fürchte. Seit Ostern ist nicht einmal der Tod mehr todsicher, weil Jesus Erster geworden ist. Und das andere: Nun aber ist Christus Erstling geworden. Das hat mit unserem Auferstehen zu tun. Ein Erstling ist immer die Spitze. Ein Erstling hat ein Gefolge. Ein Erstling zieht andere nach. Wenn im März die erste Lerche in den blauen Himmel steigt, dann rechnen wir mit Bestimmtheit, dass in kurzer Zeit alle anderen gefiederten Sänger scharenweise nachfolgen werden und die Natur mit ihrem Schall erfüllen werden. Oder wenn im April im Schlosspark ein Zweig aufblüht, dann rechnen wir mit Bestimmtheit, dass in kurzer Zeit ein ganzes Blütenmeer dort zu bestaunen und zu beobachten ist. Und wenn im August die ersten Ähren geschnitten werden, dann wissen wir ganz genau, dass in 2 Monaten die ganze Ernte eingefahren sein wird. Und wenn im Dezember die erste Schneeflocke vom Himmel herunterkommt, dann rechnen wir mit Bestimmtheit, dass die ganze Landschaft bald in Weiß eingehüllt sein wird. So ist das auch mit dem Erstling Christus. Sein Ostern ist kein isoliertes Geheimnis.
Sein Auferstehen zieht die Auferstehung aller nach sich. Der Auftakt zu dem gewaltigsten Triumphzug aller Zeiten ist gesehen. Christus voraus, dann die, die Christus angehören, und zuletzt der Rest auch noch. Das ist Trost, Hoffnung und Mahnung zugleich. Trost insofern, als auch mein Sterben kein Weggehen, sondern nur ein Heimgehen wird. Auch der dunkelste Talweg wird vor der Pforte des Vaterhauses enden. Im Blick auf diesen Herrn weiß ich, dass jedes Sterbezimmer nur das Vorzimmer des Himmels ist. Ja, ich weiß es. In meinem allerletzten Augenblick, wenn Sie die Medikamente absetzen, wenn Sie die medizinischen Geräte wegrücken und wenn Sie meine Hände zusammenfalten und mir die Augen zudrücken, dann weiß ich's. Weil du vom Tod erstanden bist, werd ich im Grab nicht bleiben. Das ist österlicher Trost. Und Hoffnung. Hoffnung insofern, als kein einziger Gestorbener in der Gewalt des Todes bleibt. Der Erzfeind muss alle seine Opfer wieder herausgeben. Nicht ein einziger wird er als Faustpfand zurückbehalten. Die oft quälende Frage, wo sind denn unsere Toten, ist hier eindeutig beantwortet. Ob es der Soldat ist, der in Russland oder Vietnam geblieben ist, ob es der Verunglückte ist, der mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff in die tiefes Meer hinuntergerissen wurde, oder ob es der Vermisste ist, der irgend in einem Dschungel oder in einem Sanatorium verschwunden ist. Keiner fällt aus dem Machtbereich Jesu Christi heraus. In Christus werden alle lebendig gemacht. Das ist österliche Hoffnung und Mahnung. Mahnung insofern, als dass keiner diesem Herrn aus den Fingern laufen kann. Und wenn jetzt einer unter uns sitzt, der dieses Leben gründlich satt hat, einer, der mit Hermann Hesse zu sagen wünscht, endlich Ruhe sehen und zu Grabe gehen ohne Wiederkehr. Wenn jetzt einer unter uns sitzt, der diesen Tod herbeisehnt und am liebsten in ihn hineingehen würde, der wisse, dass er nur auf diesen Herrn zugeht. Überall laufen wir diesem Herrn in die Hände. Keiner entschlüpft ihm in das Nichts. Wir alle. Jeder Einzelne steht am Schluss vor dem lebendigen Richter, weil er Erstling geworden ist. Und ein drittes, liebe Freunde. Nun aber ist Christus erstrangig geworden. Das hat mit unserem Leben heute und jetzt zu tun. Ich habe Angst, so stand es auf einem Plakat eines jungen Demonstranten draußen auf dem Schillerplatz. Jeder von uns könnte solch ein Plakat malen und vor sich hintragen. Ich habe Angst vor der Macht des Krieges, die anscheinend durch nichts in die Knie zu zwingen ist. Ich habe Angst vor der Macht des Kommunismus, die sich über die Erde immer weiter ausbreitet. Ich habe Angst vor dem Kapitalismus, der das Geld auf den Thron hebt. Ich habe Angst vor den Medien, die bis in die letzte Ecke des Zimmers hineinregieren. Ich habe Angst vor der öffentlichen Meinung, die dieses für gut und jenes für böse erklärt. Unser Wohnplatz ist zu einem einzigen Kampfplatz geworden, wo sich die Mächte um den ersten Rang streiten. Nun aber ist Christus erstrangig geworden. Er steht über allen Mächten und Gewalten. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Alles legt ihm Gott zu Fuß. Mehr. Die Mächte werden nicht ewig das Sagen haben. Sie werden uns nicht ewig Angst einjagen können. Diesen Mächten wird am letzten Ostern der Garaus gemacht. Ja, aus und vorbei wird es mit dem Tod sein, der bis zuletzt die Machtverhältnisse nicht anerkennen will. Am Schluss wird der Friedhof Erde aufgelassen und Gott wird alles in allem sein. Siehe, ich mache alles neu. Und nun denken Sie an Ihre Toten. Und nun denken Sie an die, nach denen Sie Heimweh haben. Und nun denken Sie an Ihr eigenes Sterben. Siehe, ich mache alles neu. Liebe Freunde, als dem Theologen und Seelsorger Christoph Blumhardt, dem jüngeren Blumhardt, die Nachricht überbracht worden ist, sein Freund, der Atheist und Sozialist August Bebel sei gestorben. Der sagte Blumhardt in seinem ureigenen Schwäbisch, der wird Auge machen. Der wird Augen machen. Jeder wird Augen machen, weil uns die Augen aufgemacht werden für die Tatsache, dass der Tod sein Büttelrecht verwirkt hat. Unsere aus tausend Wunden blutende Welt liegt schon im Morgenglanz der Ewigkeit. Der Ewigkeit, die dieser Herr bestimmt. Die Ewigkeit, weil Jesus Christus Erster, Erstling und erstrangig geworden ist. Deshalb auf mein Herz mit Freuden. Nimm wahr, was euch geschieht. Wie kommt nach solchem Leiden nun ein so großes Licht? Amen.
Herr, wir bekennen dir, dass wir in unserem Hoffen zu bescheiden geworden sind. Wir rechnen nicht mehr damit, dass diese Welt deine Welt ist, die du nicht preisgibst. Wir sehen nur das Scheitern und glauben nicht deinem Sieg. Reiß uns heraus aus unserer Verzagtheit. Lass uns mit dem Atem großer Zuversicht an unserem Ort, dass unsere Tun, wir bitten dich um den Atem der Hoffnung für alle, die für den Frieden der Welt verantwortlich sind, dass sie keine kurzschlüssigen Handlungen ins Werk setzen, sondern unbeirrt nach Verständigung und Versöhnung suchen. Wir bitten dich um den Atem der Hoffnung für alle Gemeinden, die in ihren Ländern kleine Minderheiten sind. Lass die Christen dort treu zu deiner Sache stehen und mutig ihren Dienst ausüben. Wir bitten dich um den Atem der Hoffnung für die Kampffelder der Nächstenliebe, für Ärzte und Schwestern, Pfleger und Helfer in den Kliniken und in den Heimen für Schwermütige, Schwachsinnige und Süchtige. Lass sie nicht müde werden, auch wenn sie in ihrer Arbeit keinen Erfolg sehen. Wir bitten dich um den Atem der Hoffnung für alle kranken Ehen, dass sie einen Neuanfang wagen, für alle Eltern, für alle Alleinstehenden, dass sie nicht verbittert werden, sondern sehen, wo man sie braucht. Herr des Lebens, gib uns Hoffnung für jeden Tag. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen gemeinsam das Lied 75. Lied 75, Christ ist erstanden von der Macht der Alle. Den Musikanten und Herrn Schreier danken wir ganz herzlich. Im Anschluss an diesen Gottesdienst feiern wir das heilige Abendmahl. Wir möchten dazu im Namen Jesu herzlich einladen. Die Stiftsgemeinde unterstützt die Arbeit der Wycliffe-Bibelübersetzer, die dafür mitsorgen wollen, dass auch in den entlegensten Gegenden und Stämmen die Botschaft Jesu nachbuchstabiert werden kann. Wir wollen mit unserem Opfer an diese Wycliffe-Arbeit denken und ich danke Ihnen für Ihr Geben. Morgen ist Gottesdienst um 10 Uhr, von Dienstag bis Donnerstag um 17.15 Uhr 12 Minuten Gottesdienste, am Dienstag um 20 Uhr unsere Stunde der Bibel in der Schlosskirche. Wir lesen dort miteinander das dritte Kapitel des Philipperbriefes. Nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel, zu dem wir uns noch einmal setzen, Christ ist erstanden, der Orgelchoral von Johann Sebastian Bach. In der Gemeinde ist verstorben und wurde in der vergangenen Woche kirchlich bestattet. Frau Margarete Dickmann, geborene Dölken, Alexanderstraße 3, 86 Jahre. Jesus lebt, nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Welchen Trost in Todesnot wird er meine Seele geben, wenn sie gläubig zu ihm spricht, Herr, Herr, meine Zuversicht. Nun geht mit dem Segen Gottes hinein in dieses Osterfest. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.